Die vier Evangelien haben jeweils einen eigenen Schwerpunkt. Das Matthäusevangelium präsentiert Jesus Christus als König der Juden. Die Weisen aus dem Morgenland kamen und fragten, wo ist er, der als König der Juden geboren worden ist? Und am Ende heißt es, alle Macht, alle Autorität ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. König der Juden. Und dann das Lukas-Evangelium präsentiert Jesus Christus als der ideale Mensch oder als den idealen Menschen. Dann das Johannes-Evangelium präsentiert Jesus Christus als den Sohn Gottes. Aber wir haben ein Evangelium übersprungen und das war und ist das Markus-Evangelium. Das zweite von den vier Evangelien habe ich bis jetzt aufgehoben. Und dieses präsentiert Jesus Christus als den idealen Diener, als den Knecht des Herrn sozusagen. In diesem Evangelium wird Messias als sehr emsig dargestellt. Und ein Wort, das immer wieder vorkommt, ist sogleich. Und das werden wir sogleich sehen. Nachdem wir gebetet haben, lasst uns jetzt diese Bibelarbeit dem Herrn anbefehlen. Herr, wir danken dir für die Gelegenheit, heute Abend in dein Wort hineinzuschauen, in das Markus-Evangelium. Und danke, dass es von dir inspiriert ist und eine eigene Botschaft hat. Segne bitte unsere Betrachtung, unsere ganze Einstellung und gib uns bitte den Segen, während wir dein Wort betrachten. Hilf, dass wir auch ein Diener Jahres sind, ein Diener des Herrn, dass wir emsig sind, wie unser lieber Herr Jesus Christus es war und noch ist. Denn er vertritt uns unermüdlich. Ja gut, ermüdend. Er kann ja nicht müde werden jetzt, wo er in seinem verherrlichten Leib ist, nur als er im Fleisch bekleidet war, da konnte er müde werden, aber ansonsten ist er immer da und tritt für uns ein vor den Vater. Und wir danken dir dafür. Hilf uns, dass wir auch weniger faul sind, mehr fleißig, aber auch, dass wir das richtige Maß finden. Denn der Herr Jesus Christus hat auch nicht alles gemacht, was er hätte tun können, aber er hat alles gemacht, was der Vater wollte, dass er es tut. Und das wollen wir auch. Also bitte schenke uns deine Gnade jetzt im Namen Jesu. Amen. Sogleich. Das ist ja ein gutes Wort. Im ersten Kapitel kommt dieses Wort in ganz 11 der 45 Verse vor. Ja. Sagen wir einmal alle 4 Verse im Schnitt. Danach in den restlichen 15 Kapiteln kommt das Wort weitere 29 Mal vor, zumindest in 29 Versen vor. Insgesamt 40 in 40 Versen. Sogleich, sogleich, sogleich. Das ist fast die Hälfte der Vorkommnisse im Neuen Testament. Also erkennen wir daran, dass Messias ein aktiver Mensch war. Er war natürlich Gott, ist Gott, aber der Gottmensch. Und er war in seiner Menschlichkeit aktiv, nicht passiv, als er den Willen des Herrn, Gott, des Vaters austrug. Ich weiß nicht, ob dies zur Serie wird. Ich habe darüber gebetet und nachgedacht und hatte einige Ideen und hatte darüber Frieden vorerst. Hier fängt das Evangelium an mit diesen Worten. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Nun, ich habe von den vier Evangelien gesprochen und wir denken an die Evangelien als Bücher. Ein Buch, das Matthäus geschrieben hat, ein Buch, das Markus geschrieben hat und so weiter. Aber damals war das nicht die Bedeutung. Markus wollte nicht sagen, das ist ein Buch, das ist ein Evangelium, sondern es ging nicht um ein Buch, sondern um eine Botschaft. Eine Botschaft, die in diesem Buch, was daraus ein Buch geworden ist, eine Botschaft, die dieses Buch enthält. Nun, Jesus Christus ist nicht der Bote, sondern er ist die Botschaft. Schauen wir uns diese Worte an. Es gibt so viele und ich würde Vers 1 einen Titel nennen. Und es gibt einige Begriffe. Anfang des Evangeliums und dann Jesus Christus, Sohn Gottes. Nehmen wir diese. Ich möchte nicht langweilig werden, aber ich will auch nicht etwas übergehen, überspringen, die vielleicht nicht von allen bekannt ist. Jesus ist das Wort für Joshua. Im Alten Testament hießen die Jungs, die diesen Namen trugen, Joshua oder Josua. Aber in der griechischen Sprache dann hat es eine leicht andere Aussprache und Jesus bedeutet Jahwe, oder der Herr ist Heil. Jehoshua, Jahwe oder der Herr ist Heil. Matthäus 1, Vers 21, und ihr sollt ihm den Namen Jesus geben, denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden oder seinen Sünden des Volkes Sünden erretten wird. Jahwe ist Rettung, Jahwe ist Heil. Deshalb gib ihm diesen Namen, denn er ist es. Ich weiß, es heißt, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten, aber er ist es, der als Herr seinem Volk Heil geben kann und geben wird. Jahwe ist Heil. Und dann Christus. Und es tut mir leid, dass wir heute Abend keine Iraner da haben, aber das habe ich Ihnen immer und immer wieder gesagt und sagen wollen. Christus ist das Wort in Griechisch für Mashiach oder Messias und das bedeutet der Gesalbte. Nun, wenn die Iraner von Massi reden, von dem Christus, dann machen sie immer diese Handbewegung, nicht immer, aber oft. Ja, ja, ich weiß, was das bedeutet. Der Gesalbte. Und sie denken an Salbe. Eincremen. Aber die Salbung, von der die Bibel spricht, ist nicht therapeutisch oder du wirst eingecremt, eingerieben mit einer schönen Creme, sondern es ist im Sinne von einem Amtshalter und er wird ausgezeichnet durch das Aufgießen von Öl auf sein Haupt, auf seinen Kopf. Und dann weiß man, er ist der Rechtens, er ist Amtshalter. Und der Schwerpunkt liegt darauf, dass er König ist. Aber es gibt andere Dinge, die gesalbt wurden. Priester wurden gesalbt, Aaron, seine Söhne, auch Propheten. Elisa hat Elia, nee, umgekehrt. Ja, ich bringe diese immer durcheinander. Elias hat Elisa gesalbt mit Öl als seinen Nachfolger ins prophetische Amt. Und dieser Jesus sollte das Reich Gottes auf Erden, Gottes Reich auf Erden aufstellen. Ich sage sollte, er wird es auch. Er hat es gewissermaßen schon getan, Aber es kommt wirklich ein Reich Gottes. Manche sind Amillennialisten und sie glauben nicht, dass das Millennium, Mil ist 1000 und Annum ist Jahr. Millennium ist 1000 Jahre und die Rede ist von dem 1000-jährigen Reich, nicht im Sinne von Hitler, sondern im Sinne von der Bibel. Und die Bibel sagt uns, ich glaube Kapitel 19, mehrmals in den ersten 7 Versen, dass es 1000 Jahre andauert. Es wird das wirklich geben und dann geht es über in ein ewiges Reich. Das Reich Gottes auf Erden wird aufgestellt, Christus wird darüber regieren. Nun, hier ist Christus ohne Artikel. Und das deutet darauf hin, ich meine in der griechischen Sprache, dass der Begriff mittlerweile als Namen verstanden wurde und nicht nur als Titel. Jesus Christus. Es wurde fast zum Namen oder es wurde wirklich zum Namen des Christus. Dann heißt es Sohn Gottes. Das heißt, dass er derselben Natur ist wie Gott der Vater. Mensch, der Sohn des Menschen ist, hat die menschliche Natur. Wer Sohn Gottes ist, hat auch die göttliche Natur. Nun, ich möchte vorsichtig sein, denn ich habe vor Jahren den Eindruck erweckt, der falsch war, dass wenn man von dem Sohn des Menschen redet, dass das in Anspielung war auf seine Menschlichkeit. Aber wenn wir in Daniel lesen, ist der Sohn des Menschen Gott. Aber das war der Begriff, den Jesus am häufigsten gebraucht hat, um sich selbst zu beschreiben, der Sohn des Menschen. Aber das war ebenso ein göttlicher Begriff, ein Begriff bezogen auf Gott, wie es Sohn Gottes ist. Aber es gibt auch andere Arten, wie Sohn der Menschen gebraucht wird. Zum Beispiel, ich glaube in Hesekiel, spricht Gott zu dem Propheten und sagt, Menschensohn. Also muss es nicht immer nur der Sohn des Menschen sein in dem Buch Daniel. Wobei, wenn man, ja, da komme ich ein bisschen ins Stocken. Weil wenn man auch Söhne Gottes sagt, kann das bezogen sein auf die Engel. In Hiob zum Beispiel, ich glaube Kapitel 40, wo warst du, als die Söhne Gottes klatschten oder jubelten, als das Fundament der Erde gelegt wurde? Aber er ist Sohn Gottes, das ist seine Natur, das ist sein Titel, das ist zu seinem Namen geworden. Und seine Natur ist höher als die Natur der Menschen. Die Beziehung zum Vater wurde vom Vater selbst bestätigt bei seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. In Markus 1, in Markus 9, Vers 7, bei seiner Verklärung auf dem Heiligen Berg, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ihn hört oder hört ihm zu. Aber die Juden haben Jesus zum Tode dafür verurteilt, dass er von sich behauptete, Sohn Gottes zu sein. Und das können wir in Matthäus 26 und in Markus 14 lesen. Aber er sagte das zu Recht. In Römer 1, Vers 4 heißt es, dass Gott ihn zum Sohn Gottes erklärt hat. Also eigentlich heißt es erwiesen. Er ist als Sohn Gottes erwiesen durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Also das ist eine Öffnung, ein Titel zu etwas, was zum Buch geworden ist. Und nun möchten wir uns dem zuwenden, was danach gesagt wird. Wie geschrieben steht in den Propheten. Markus ist nicht einer, der sehr oft aus dem Alten Testament zitiert. Es ist nicht, weil er nicht daran glauben würde, aber seine Hörerschaft ist römisch und das sind Sklaven, ein Großteil der Bevölkerung, Bevölkerung des Reiches Roms damals waren Sklaven und kannten sich im Alten Testament nicht so gut aus. Das war nicht der Stil und das war nicht das Anliegen von Markus, dies oft zu tun, wie es in einem, zum Beispiel bei einem Matthäus. Er sprach die Juden in erster Linie an und sie kannten sich ganz gut mit der Schrift aus und deshalb hat er immer und immer und immer wieder zitiert. Nun, Johannes tut das auch, aber er erklärt, wie es da und da steht und manchmal erklärt er auch die Begriffe und die Dinge, die jüdisch waren, die aber seine Leser, die nicht Juden waren, nicht verstehen würden. Aber Markus beginnt schon sein Evangelium, seine gute Botschaft. Oh, übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, Evangelium, EV, nicht eingetragener Verein, EV oder EU, nicht Europäische Union. EU in der griechischen Sprache bedeutet gut. Und Angelas, Engel, Engel, ein Angelos ist ein Bote. Das kann ein Mensch sein, aber viele waren wirklich Engel. Also nicht gute Engel, sondern gute Botschaft, die gute Nachricht. Evangelium ist die gute Botschaft, die gute Nachricht, die frohe Kunde. Nun, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Habt ihr hier in einer anderen Übersetzung den Namen eines Propheten? Ja, okay. Welche Übersetzung hast du? Okay. Wahrscheinlich ist das die ursprüngliche Leseart, Jesaja. Aber die Christen und ihre Schriften wurden nicht nur in diesem Jahrhundert oder in den letzten zwei Jahrhunderten seit der höheren Kritik aus Tübingen, Marburg und so weiter angegriffen, sondern seit frühesten Zeiten wurden die Schriften der Christen in Frage gestellt. Und einer hat gesagt, schau mal, hier gibt es einen Fehler. Denn Jesaja hat das nicht gesagt, sondern Malachi. Aber Moment, nicht so schnell. Und warum? Also deshalb, anstatt Apologeten zu sein, Leute, die die Schrift in Schutz genommen haben, gab es manche, die sich dafür entschuldigt haben und erlaubten sich, den Wortlaut zu ändern, wie der Prophet sagte, anstatt wie Jesaja es sagte. In der Schrift vorangekündigt und wo? In welchen Schriften und mit welchem Schwerpunkt? Ich weise auf Malachi Kapitel 3, Vers 1 und ich lese euch vor. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. So ähnlich steht hier. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Das ist ein Zitat, da habt ihr Zitat auf und Zitat zu. Und dann seht ihr in Vers 3 einen neuen Zitat. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Zitat zu. Zwei Zitaten. Das erste ist Malachi 3,1, wie ich euch gesagt habe. Und dieses Mal betone ich das ein bisschen anders. Ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 40, Vers 3, die Stimme eines Rufenden in der Wüste: bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. In Malachi 3, 1 heißt es: siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und in Jesaja heißt es: bereite den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und das ist poetisch. Und wie ihr wisst, manchmal in der Poesie, der hebräischen Poesie, sagt man dasselbe zweimal auf leicht unterschiedlichen Weise auf oder aus. Bereitet den Weg des Herrn, also Jahwes, der Name Gottes, Jehova sagen manche. Es hat mit den Vokalen zu tun, ob man Jehova sagt oder Jahwe. Aber die Konsonanten, die kennen wir auf jeden Fall. Und ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Der Herr ist eindeutig dasselbe wie Gott. Aber in Malachi 3,1 bereitet mir den Weg. Und in Markus bereitet dieser Bote dem Herrn Jesus Christus den Weg. Das sollte uns nahelegen, dass Jesus der Herr ist und Gott ist. Also er geht über Malachi, wo das Wort Bote gebraucht wird, hin zu einem anderen Vers, zu einer anderen Stelle, Jesaja 40, Vers 3, wo auch Bote vorkommt. Und hier will er uns nahelegen oder er will betonen, er bereitet den Weg des Herrn vor. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Man kann ihn Herr nennen, man kann ihn Gott nennen, denn er ist es. Also das ist kein Fehler und wir müssen die Leute damals nicht an unseren Regeln halten. Die zweite Aussage ist schon Jesaja und er geht über den einen zu dem zweiten und die Rede ist vom Messias. Er wird geschickt vor mir her. Und dieser Johannes, den wir sehen werden, ist der Vorbereiter des Herrn. Messias ist der Herr. Ich möchte schon sagen, stellen wir uns vor, hier gibt es einen Bibelkritiker und er findet ein Haar in jeder Suppe, sagt man Haar auf Deutsch, okay, wir sagen in den USA eine Fliege, das ist noch ekelhafter, aber okay. Er findet immer etwas, womit er sich aussetzen kann, ein Bibelkritiker. Und indem er sich so sehr mit den vermeintlichen Fehlern der Bibel befasst, und sich mit der Autorität der Bibel auseinandersetzt, was übersieht er? Er übersieht etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er Gott ist. Und das ist schade. Aber wenn man die Autorität der Bibel in Frage stellt, dann tut man das zum eigenen Leidwesen, sagt man, Leidwesen. Und man behält dafür einen verdienten Urteil, dafür, dass man sie abgelehnt hat. Nun, wir haben aber den Namen Johannes noch nicht gesehen. Jetzt gehen wir zum vierten Vers weiter. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle in Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig, und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.
So an die Verse 4 bis 8. Johannes bedeutet, wem Jahwe gnädig ist. Der Herr ist diesem gnädig. Ihr kennt die Geschichte aus Lukas 1, wo der hochbetagte Priester, der Vater von Johannes, der mit Elisabeth verheiratet war, es fiel ihm zu räuchern. Das kam sehr selten vor. Ich habe mathematisch ausgerechnet, dass manche Priester überhaupt nicht einmal in ihrem Leben die Möglichkeit hatten zu räuchern, aber jetzt war es seine Chance. Und er ging hinein zu räuchern und ein Engel sprach zu ihm und er hat die Rede des Engels in Frage gestellt und der Engel sagte, okay, dafür, dass du nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein und nicht reden können, bis dieser geboren wird, Johannes. Und dann hat er, als er das Kind seinen Namen bekommen sollte, geschrieben, nein, nicht Zacharias, nenne ihn nicht nach mir, sondern nenne ihn Johannes. Und sie sagte, aber niemand in deiner Familie heißt so. Aber nee, das spielte keine Rolle. Er wollte nicht länger taub sein, oder nicht taub, sondern stumm. Und er wollte Gott gehorsam sein und er sagte, er heißt Johannes, sein Name heißt Johannes. Und dann wurde die Faden seiner Zunge gelöst und er konnte Gott preisen wieder, wem Jahwe Gnade ist, wer gnädig ist. Wo trat er auf? Eine andere Stelle sagte, dass er in der Wüste war, als junger, erwachsener Mann. Aber er trat in der Wüste auf und das war zwischen Jerusalem, also ich höre es aus eurer Perspektive, hier ist Galiläa, dann den Jordanfluss, der Jordanfluss, hier unten ist Jerusalem, also ein bisschen westlich von dem Jordanfluss, etwa auf der Höhe, wo ich meine nördlich, wo er in den Toten Meer sündet. Und ich war noch nie da, aber die Entfernung ist nicht sehr groß, von Jerusalem bis zum Toten Meer. Und dazwischen, zwischen Jerusalem und dem Toten Meer, auf der westlichen Seite des Toten Meeres, ist eine Wüste. Und da, glauben wir, war Johannes aktiv, da hat er sehr viel Zeit verbracht. Er lebte ein Leben der Askese, hatte ein sehr einfaches Essen. Tja, ich habe ja auch einmal, das waren Heuschrecken, Grasshoppers auf Englisch, habe ich auch gegessen. Und zwar, ach, ich erspare euch die Details. Es war ein Wettbewerb. Und die Verlierer mussten Heuschrecken essen. Und die haben vielleicht ein einziges reingekriegt. Ich weiß nicht, ob runter, aber auf jeden Fall. Und ich war vielleicht 12 Jahre alt, wollte allen beweisen, wie toll ich war und habe dann die Dose dann fertig gegessen. Und kann sagen, wisst ihr, wenn man Popcorn macht und am Ende gibt es diese, die nicht so groß geworden sind und die sind in Butter. Okay, so schmecken Heuschrecken. Zumindest die ich gegessen habe. Aber das wurde ausgeglichen von dem Honig. Okay. Er war in der Wüste und seine Aktivität war als Herald, als Verkündiger zu sagen, dass die Leute Buße zu tun hatten. Buße ist nicht nur Reue. Du kannst Reue fühlen. Es kann dir leid tun, dass du etwas getan hast oder dass die Konsequenzen unangenehm sind. Aber das ist nicht immer nur Buße. Ein Esau bereute die Konsequenzen, aber er tat nur die Buße. Er fand keinen Raum zur Buße. Und wir sagen oft, es tut mir leid. Aber selbst da ist die Betonung, ist der Schwerpunkt auf uns. Es tut mir leid. Nicht, es tut Gott leid. Wie David sagte, gegen dich und dich allein habe ich gesündigt und so ein großes Unrecht getan. Ich bringe Josefs Worte und Davids durcheinander, aber in Psalm 51, gegen dich allein. Buße ist eine Änderung in unserer Gesinnung, die Folgen trägt auf unser Verhalten. Bitte nach Error, wenn ich das richtig ausspreche, wir haben eine Änderung, Metamorphosis, also Meta, eine Änderung in unserem Denken, in unserer Lust könnte man fast sagen. Das ist ein Wortspiel für die, die wissen Griechisch können. Aber Änderung der Gesinnung, und das heißt nicht, ändert euer Verhalten, damit ihr errettet werdet. Es kommt aber knapp dran, weil Johannes gesagt hat in anderen Evangelien, lesen wir das, bringt die der Buße passenden Früchte. Wenn ihr nicht die entsprechenden Früchte bringt, dann wer soll wissen, dass ihr Buße tut? Wenn ihr wirklich die richtige, bußfertige Gesinnung des Herzens habt, wenn ihr wirklich anders denkt, dann müsstet ihr anders leben. Und diese Konsequenzen, diese Folgen hängen mit der richtigen Gesinnung zusammen. Tut Buße. Es ist eine Botschaft, die wir heutzutage seltener hören. Manchmal will man Gospel Light haben, das Evangelium Light, L-I-T-E. Wir wissen ja, es gibt manche Speisen, die kalorienarm sind. Die haben sich viel Nährungswert. Und das Problem heutzutage ist, dass man die Leute gerne gewinnen will mit einem Evangelium, das sehr positiv ist, das aber nicht unangenehm ist. Das Evangelium ist zumindest am Anfang oft sehr unangenehm, denn es sagt uns, dass wir mit einem sorgigen, heiligen Gott zu tun haben, dem wir nicht gefallen können, weil wir sündig sind. Und wenn wir nicht unser Denken ändern und es in Konformität bringen mit seinem Denken, mit seiner Offenbarung, dann werden wir ihm nicht gefallen und wir werden nicht errettet sein. Aber diese Buße, diese biblische Gesinnung resultiert in Vergebung. Übrigens heißt es, er predigte eine Taufe zur Buße, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Und dann ist die Frage natürlich, was vergibt die Sünde? Ist es die Taufe? Nein, es ist die Buße. Taufe der Buße, die zur Vergebung führt. Und man ließ sich taufen, weil man Buße getan hatte. Und es war die Buße, die vor Gott zur Vergebung führte. Und diese Vergebung ist ein Löschen, wie wenn man eine Tafel abradiert. Die Sünde werden ausradiert, erwischt, also weggewischt, sind nicht mehr für Gott quasi sichtbar und sie sind auch nicht mehr strafbar. Wenn sie vergeben worden sind, dann aufgrund der Tatsache, dass die Strafe für diese Sünden dargebracht wurde. Man bestraft keinen Menschen zweimal für dieselbe Tat, oder sollte man zumindest nicht. Die Gerechtigkeit sagt, wenn die Strafe schon einmal ausgetragen wurde, dann kein zweites Mal. Und ich weiß, das ist jedes Beispiel hinkt, aber Es hat in der Vergangenheit Fälle gegeben, wo ein Mensch hingerichtet wurde für eine Tat, die er nicht begangen hat. Und das ist später aufgeflogen. Die Leute wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Wisst ihr was? Der Täter wurde nicht hingerichtet, weil einer schon für diese Tat gestorben war. Das war ein Fehler, aber sie töten keine zwei Menschen für eine Tat. Und okay, vielleicht sollte ich das aber ansprechen. Der Herr Jesus Christus ist als Opfer für uns gestorben. Und insofern, dass man sein Opfer für sich in Anspruch nimmt, müssen wir dann nicht für unsere Sünden ewig sterben. Ein Mensch, der dieses Opfer ablehnt, der trägt die Strafe selbst aus. Und das bringt uns natürlich in Fragen, die sehr schwierig sind, auch für die Theologen. Aber ich möchte dieses Thema nicht ansprechen heute Abend. Die Sünde wird weggeschickt. Wie wisst ihr, im Alten Testament hat es diese zwei Ziegenböcke gegeben. Und ein dieser Ziegenböcke wurde dann hinweggeschickt. Genau. Es gibt die Legende. Ob die stimmt, weiß ich nicht. Aber dass sie dann einen Bindfaden, einen roten Bindfaden, um den Hals des einen Ziegenbocks gebunden haben. Und als sie es weggeschickt haben, wenn Gott das Volk vergeben hat, wurde dieser Faden weiß. Aber zumindest sehen wir daran, wie die Gesinnung war. Gott vergibt und er lässt das karmesinrote Schuld, für weiß werden. Jesaja sagte, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, werden sie weiß wie Schnee werden? Die Antwort ist ja, sie werden es. Nachdem 400 Jahre lang kein prophetisches Rede an die Ohren der Israeliten erging, ertönte endlich eine laute Stimme in der Wüste, die von dem letzten Propheten im alttestamentlichen Sinn, Johannes. Und die Menschen waren hellhörig. Sie hatten so lange keine Rede von Gott bekommen, außer der Rede, die in ihrer Schrift war. Aber von lebenden Propheten hatten sie seit 4 Jahrhunderten keine Aussage mehr gehabt von Propheten. Und jetzt kommt Johannes und spricht. Und die Menschen gehen zu ihm in Scharen hinaus und lassen sich von ihm im Jordan taufen. Sein Aussehen könnten wir auch hier ansprechen. Sein Essen war schlicht und sein Aussehen, seine Kleider waren auch schlicht. Der Verdacht liegt nahe, dass er Nazaräer war, nicht Nazarener. Er war nicht aus Nazareth, sondern es gab ein Gelöbnis oder ein Gelübde. Ein Mensch konnte sagen, die nächsten 4 Wochen werde ich meine Haare nicht schneiden, ich werde keinen Alkohol trinken, also keinen Wein, keine Trauben essen und so weiter. Und diese Zeit ist Gott gewidmet. Ich werde keinen Leichnam anrühren. Ist jemand neben ihm plötzlich verstorben und ist ihm, sagen wir, auf den Schoß gefallen, dann musste er von vorne wieder anfangen mit seinem Gelöbnis, nachdem er wieder rein war. Simson war Nazaräer und es sieht aus, als würde Johannes es auch gewesen sein, denn in Lukas 1,15 heißt es, dass er keinen Wein trinken würde. Und das war ein Teil dieser Gelübde. Er hatte eine Ähnlichkeit zu Elias, 2. Könige 1, Vers 8 und in Malachi 4, in den Versen 5 bis 6, ist die Rede von Elias, und Elias war auch einer, der einen Haargewand getragen hat, einen rauen Gewand. Und Menschen brachten dieses Aussehen mit den Propheten in Verbindung, denn die Rede ist in Zacharja 13, Vers 4 von einem, der erklären will, warum er ein Haartuch trägt, also ein Prophetengewand trägt, obwohl, ich glaube an der Stelle, obwohl er kein Prophet sein möchte. Er ist Prophet, aber es ist ein Verruf geworden. Aber Johannes Botschaft war, alles was wir hier lesen, hatte mit dem Messias zu tun. In anderen Evangelien liest man mehr Details, mehr mit den Menschen und so weiter. Aber das, was hier gesagt wird, ist, wann kommt der Messias? Nach mir kommt er. Wie ist er? Er ist um Längen größer, nicht von seinem Wuchs, sondern von seiner Wichtigkeit. Und wie wird sein Dienst sein? Weitaus größer. Denn ich taufe lediglich mit Wasser. Er wird aber mit Heiligem Geist taufen. Und ich sage das auch, aber ich möchte die Möglichkeit auch benutzen. An einigen Stellen heißt es, er wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Aber in Verbindung mit der Erfüllung in der Apostelgeschichte 2 ist, also dies ist der, von dem es heißt, er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ich weiß, dass die Flammen sichtbar waren, aber es heißt da nicht, dass er mit Feuer getauft hat. Was ist die Feuertaufe? Die Feuertaufe ist die Reinigung der Tenne. Sein Wurfschaufel ist in seiner Hand und er reinigt seine Tenne. Eine Tenne ist da, wo man Getreide schlägt und trennt, Korn von Spreu. Und sie haben dann die Tenne mit Feuer gereinigt. Und das ist ein Bild des Gerichts. Das, was aber in der Apostelgeschichte passiert ist, war ein Segen. Das war die Taufe mit Heiligem Geist, aber nicht die Taufe mit Feuer. Die kommt noch. Wenn Messias zurückkommt, wird er, also ein flammendes Feuer geht aus seinem Mund hervor, und er wird schon richten. Aber bei der Geburtsstunde der Gemeinde war das die Taufe mit Heiligem Geist.